Herzlich willkommen heute in der ersten Reihe mit Nicolina. Ich muss euch sagen, ich lade ja manchmal Gäste ein, die ich nicht gut kenne. Und dann bin ich immer so ein bisschen aufgeregt in den Podcast und denke so, ja, wie wird das denn jetzt? Ich sag's euch ganz ehrlich, geht mir bei Nicolina so. Nicolina habe ich kennengelernt über eine Bekannte und war vom ersten Moment an einfach fasziniert und begeistert, welche Themen sie treibt und was sie macht und habe mir gedacht, sie ist einfach eine Frau, die möchte ich gerne euch vorstellen, möchte ich gerne in die ersten Reihe setzen und mit ihren Themen. Deswegen herzlich willkommen hier.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja, total schön, dass du hier bist, Nicolina. Lass uns einfach direkt so starten, sozusagen referenziert auf meine Mutter, die ja sagt, Mama oder Franzi, bitte mach so, dass ich die Menschen nicht alle googeln muss, sondern dass ich so ein bisschen weiß, wer es ist. Mhm. Genau, was machst du, wo wohnst du, wer bist du, welche Themen treibst du so?
Sehr gerne und vielen, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total und fühle mich sehr willkommen und wohl. Mein Name ist Nicolina Romana Milunovic. Ich bin gebürtige Berlinerin mit kroatischen Wurzeln, bin hier mit einer alleinerziehenden kroatischen Mama aufgewachsen in Nordberlin und bin hier zur Schule gegangen, habe dann Politik studiert, weil ich immer ein großes Interesse an gesellschaftlichen Themen hatte. Für mich ist immer diese Frage, was ist mein positiver gesellschaftlicher Beitrag, ist total treibend. Die habe ich einfach bei allem mit dabei und mit Politik dachte ich, kann ich das vielleicht ganz gut beantworten und bin dann immer gependelt zwischen Wirtschaft und Politik und immer diesen Themen, die für mich einen Beitrag mitgeführt haben. Und so habe ich mit Freunden ein Geflüchtetenprojekt mit aufgezogen, war dann aber auch in der Beratung, habe da immer in der Nische gearbeitet zwischen Sustainability und Diversity. Und bin dann an meinem heutigen Punkt gelandet, wo ich eine Beratung habe für Diversity-Themen, für Themen rund um, wie kann ich mein ganzes Selbst mit zur Arbeit bringen und wie ist das vor allem auch fürs Unternehmen sehr, sehr sinnvoll. Das heißt, das bin ich und ich lebe mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn in Berlin-Wedding und freue mich sehr, hier zu sein.
Wisst ihr, ich glaube, es ist das Thema, dass ich ja auch aus Berlin komme. Da gibt es immer so diese Verbundenheit, gibt gar nicht so viele Berliner, die tatsächlich sagen, ich bin in Berlin groß geworden. Mhm. Ich habe so die Zeit der Wende in Berlin erlebt. Mhm. Ich weiß, wie meine Kindheit bei mir war, West-Berlin war.
Same.
Ja, wie, wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, hört sich, ist irgendwie schräg, oder? So Nein. Eine ganz andere Welt.
Total. Und darüber habe ich gerade am Wochenende mit meiner Mama und mit meinem Mann gesprochen, weil meine Mama kam als Gastarbeiterin nach Berlin in den 70er Jahren. Und meine Mama und meine Patentante waren Teil von dieser Clique, sie waren beide Krankenschwestern, die im Krankenhaus gearbeitet haben. Und es waren ganz viele Italiener, Jugos, wie sie uns genannt haben, ganz viele Nationen und ganz viele Hintergründe. Und sie beschreiben immer diese enorme Freiheit und dieses Vielfalt war unsere Normalität. Und darüber haben wir viel gesprochen, insbesondere mit Blick auf diesen Rechtsruck. Und sind zu dem Schluss gekommen, vielleicht war West-Berlin in den 70ern und 80ern auch wirklich eine sehr, sehr besondere Blase, die einfach eine Art von Leben ermöglicht hat, die es so nicht gab. Ne? Man hatte die Mauer dort, man hatte den Totalitarismus auf der anderen Seite, für meine Mama Jugoslawien, den Sozialismus. Das heißt, man hatte hier diesen Ballon an Freiheit und an man selbst sein können, der vielleicht wirklich was ganz, ganz Besonderes war. Und ich bin in den 90ern groß geworden, in West-Berlin noch, weil man kannte ja nur den Westen, deswegen wir sind dann immer zum Zoo ins Kino und haben eben solche Sachen gemacht und mir hat sich der Osten Berlins erst viel später erschlossen, aber deswegen ist es in meinem Sprech auch noch total verankert. Ich fahre in den Westen, ich fahre in den Osten, weil ich so groß geworden bin und wie gesagt, für meine Mama war das eine richtig, richtig große Sache, in West-Berlin arbeiten zu dürfen.
Ich erinnere mich gut an die Zeit. Ich weiß, dass wir diese 10 Pfennig waren es, glaube ich, damals. Mhm. Die hat man gezahlt für Telefonate stundenlang. Mhm. Ich habe also stundenlang mit meiner Freundin telefoniert und war später für mich total schwer zu verstehen, warum man überhaupt für Telefonate mehr Geld zahlen sollte. Und ich erinnere mich auch gut an dieses, man fährt an die Mauer hin, aber da ist dann auch die Mauer und dann ist da auch Stacheldraht auf der anderen Seite, mhm. ist die DDR und da endet dann auch der Radius, den wir nutzen können. Und ich weiß auch genau noch diese Zeit, als dann plötzlich die Mauer weg war und wir zur Friedrichstraße gefahren sind und da lang gelaufen sind.
Ja.
Wie hast du denn den Mauerfall erlebt?
Ich bin 89 geboren, das heißt, ich war nicht sehr aktiv dabei, aber habe ihn aus Erzählungen eben mitbekommen und eben vor allem dadurch, dass meine Mama mit mir eben sehr, sehr viel in West-Berlin unterwegs war und mir viel diese Geschichten erzählt hat, wie sie in Kreuzberg in den Kneipen saßen und mit den PolitikerInnen diskutiert haben und was Freiheit für sie bedeutet hat. Also das war einfach so ein Thema, was mich in meiner Kindheit total begleitet hat. Und deswegen war für mich der Mauerfall natürlich ein wichtiges Ereignis, so ex post, also rückblickend, aber auch sehr verbunden mit allem, was damit einherging, was in Jugoslawien passiert ist. Und in Jugoslawien war ja der Jugoslawienkrieg ein riesiges Thema, auch in meiner Familie. Und das hat sich einfach sehr prägend für mich eingestellt. Das heißt, dieses menschliche Miteinander, Krieg und Frieden, Freiheiten haben, Freiheiten nicht haben. Wer hat bestimmte Freiheiten und wer nicht? Also das sind einfach Themen, die mich sehr, sehr früh geprägt haben. Und deswegen total interessant, dass du das sagst. Aber ich merke, es ist halt auch dieses West-Berlin-Mauerfall, was da total wichtig war in dieser Geschichte, die mir sehr früh an mich herangetragen wurde.
Ist das deine Geschichte, deine Familiengeschichte, die dich auch motiviert hat, Politikwissenschaft zu studieren?
Absolut. Und deswegen schrei ich da sofort auf, weil das war es zu 100%, weil dieses, wie sehr kann dein Leben verändert werden, und du hast die Lotterie der Geburt, also du kannst es ja nicht bestimmen, wenn du im Krieg aufwächst. Wenn du im Totalitarismus aufwächst, wenn du in irgendeinem Ismus aufwächst und eben unfrei bist in der Art und Weise, wie du täglich lebst, aber wie du auch dein Selbst präsentierst. Und deswegen war das für mich total treibend, weil ich immer das Gefühl hatte, unser höchstes Gut ist ja dieses friedliche Miteinander, dieses selbstgerecht, nicht selbstgerecht, aber einfach eine Gerechtigkeit für sich und für die anderen Menschen zu haben und einfach sein Leben so gestalten zu können, wie man möchte. Und das hat mich zur Politik gebracht, zuerst zur Entwicklungszusammenarbeit, dann internationale Beziehungen. Und dann war es aber immer mehr dieser Blick auf, okay, was passiert in unserer Gesellschaft? Was können wir verändern, damit wir frei sind, in welcher Art auch immer?
Du bist heute sehr frei in dem, was du tust und was du machst. Ist das tatsächlich so?
Was für eine schöne Überleitung. Ist es tatsächlich so? Absolut. Also im großen Kontext, ich bin absolut frei. Ich kann es gar nicht anders sagen, gerade mit diesem Hintergrund, den ich kenne. Gleichzeitig ist auch mein Alltag bestimmt von Unfreiheiten. Ich habe ein kleines Kind, das heißt, man muss viel funktionieren. Der Alltag muss funktionieren und ich habe das große Glück, meine eigene Firma zu haben mit Düsen-Teckerl und Juri Schneller. Wir haben ja die Mutrepublik, unsere Boutique-Beratung für eine vielfältige Arbeitswelt, und das kommt natürlich auch mit wahnsinnig viel Freiheit und Gestaltungsspielraum einher, und gleichzeitig muss ich zum Beispiel einen Jahresabschluss machen und ich muss zum Beispiel gewisse Dinge einfach, die für mich insbesondere im Rahmen der Buchhaltung nicht das Schönste sind, die muss ich mir anschauen und die muss ich machen. Das heißt, Freiheit und Unfreiheit ist auf jeden Fall gekoppelt zu sehen, aber ich bin absolut freier Mensch, ja.
Welche Themen von deinem aktuellen Job in der Mutrepublik liebst du? Was ist das, was dich morgens da antreibt?
Ich bin so sehr bei der Freiheit, aber ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen mehr dabei bleiben, weil diese Freiheit, man selbst sein zu dürfen, ist für mich enorm. Ich habe vorher in Arbeitskontexten gearbeitet, in denen ich sehr viel gelernt habe und echt tolle Leute auch um mich hatte, aber die sich immer so ein bisschen auch wie ein Korsett für mich angefühlt haben. Das heißt, ich selbst habe mich verstellt, um besser Teil des Systems sein zu können. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Und mit Blick auf den Perspektivenreichtum, den wir in unserer Gesellschaft haben, auf die unfassbar vielen Hintergründe, ob das jetzt Zuwanderungsgeschichte, soziale Herkunft, Neurodivergenz ist, wir sind alle unterschiedlich. Und viel zu häufig gibt es eben diese systemischen Hürden für uns alle. Und deswegen spielt das einfach eine große, große Rolle für mich. Und deswegen ist es ein Thema, mit dem ich mich täglich beschäftige. Und das motiviert mich bei der Mutrepublik, eben da die Möglichkeit zu haben, mitzugestalten, dass A, Leute sich freier fühlen und ihr ganzes Selbst mit zur Arbeit bringen können, und auf der anderen Seite, dass die ArbeitgeberInnenseite auch am Ende des Tages davon profitieren kann, weil Perspektivenreichtum schafft Innovation, schafft Produktivität, schafft generell eine bessere Gesellschaft, und das bringt mir echt so viel Freude, und das auch als Feedback zu bekommen von den Leuten, mit denen man arbeitet, dass die sagen, hey, das ist genau mein Thema, hatte ich nie so angesprochen, und bringt mir einfach richtig viel in meinem Arbeitsalltag.
Ich muss da gerade dran denken, weil das mein Mann immer erzählt. Kennt ihr diese Story von Life of Brian, wo einer sagt, wir sind alle Individuen, und einer sagt dann, aber ich nicht. So, also wie viel Individualismus in dieser Freiheit ist das, was du auch unterstützt, was du förderst, was du antreibst auch bei anderen, und wie viel ist aber auch ein Stück weit ich passe mich auch einer Society, einer Gesellschaft, einem Umfeld an und nehme mich auch ein Stück weit zurück?
Mhm. Ja, das ist eine total interessante Frage, weil ich glaube, am Ende des Tages kann die Freiheit von jeder Person nur so weit reichen, bis die Freiheit der anderen beginnt. Das ist ja auch keine so neue These. Und deswegen ist es uns einfach wichtig, dass beispielsweise, wenn wir um das Thema Diversity zum Thema Communities oder Employee Resource Groups arbeiten, wo es ja wirklich darum geht, Interessen zu bündeln, für gemeinsame Interessen einzustehen. Das heißt, da ist es mir extrem wichtig, dass man seine individuellen gelebten Erfahrungen und notwendigen Freiheiten auch klarer vokalisiert und auf der anderen Seite, dass wir als Gemeinschaft dafür sorgen, dass das eben möglich ist, weil wir sehen, dass wir alle davon profitieren, wenn das so ist. Wenn man selbst sein kann, dann ist das, ich komme wieder zum höchsten Gut, zur größten Freiheit, zum größten Glück und deswegen ist diese Gratwanderung wichtig, aber Freiheit, Individualismus und Gemeinschaft muss Hand in Hand gehen.
Lass uns noch ein bisschen was über dich erfahren.
Gerne, klar.
Lass uns doch das In- oder Out-Spiel machen und wir beginnen damit ganz einfach. Mhm. Wir beginnen mal mit Paris oder London.
Oh, da ja gleich was. Dann sage ich London. Ich habe in London studiert und das ist für mich einfach meine 20er.
Oh, wunderbar. Was hast du denn in London genau gemacht in der Zeit?
Ich hatte ein ganz tolles Politikstudium und konnte mit meinem Hintergrund, von dem ich dir erzählt habe, mit Leuten aus Somalia, Bosnien, aus wahnsinnig vielen unterschiedlichen Ländern mit Kriegserfahrung über Krieg und Frieden sprechen. Das war für mich, noch nie war ich akademisch so glücklich wie an meiner Uni und dazu gehörte natürlich ein tolles Londoner Studentenleben. Wir sind in Pubs gegangen, wir sind am Montag zum Pancake Place gegangen, wo man für 5 Pfund ein Abendessen hatte. Wir sind zusammen shoppen gegangen und einfach alles, was dazugehört. Das war einfach eine ganz tolle Zeit und man hat so viel gelernt, aber vor allem auch um dieses menschliche Miteinander. Also deswegen London, immer London.
Wow, ich liebe diese Fragerunde. Man kriegt so viel über die Menschen raus, was man gar nicht gedacht hätte. Genau, bleiben wir bei Marmelade oder Südtiroler Schinken?
Mag ich beides nicht so ganz gerne. Ich esse kein Fleisch und Marmelade ist nie so ganz mein Ding gewesen. Aber wenn ich wählen muss, dann nehme ich Marmelade.
Teenager oder Kleinkinder?
Ich habe nur ein Kleinkind. Stelle mir vor, dass Teenager vielleicht leichter sind, weil sie sagen, was sie brauchen.
Aber ich muss da gerade mal schlucken und mal reingehen. Also ja, ehrlicherweise ist schon so, weil sie halt sprechen können. Ja. Aber du musst dann halt auch reden. Also, ja. Aber das würde dir nichts ausmachen.
Würde mir nichts ausmachen. Reden ist immer gut. Aber ich habe ein Kleinkind. Ich will ein Kleinkind. Ich will mein kleines Kind.
Retention oder Talent Attraction?
Für mich Retention, weil wir viel darüber sprechen, wie Unternehmen in und Mitarbeitende investieren müssen. Und deswegen gehe ich auf Retention.
Da kommen wir gleich nochmal zu, ja.
Unbedingt, weil das andere ist auch ganz wichtig.
Genau, Data-Driven oder Free-Floating?
Beides, wenn ich dürfte, weil ich glaube, dass insbesondere Themen wie Diversity und Sustainability unbedingt data-driven sein müssen. Und gleichzeitig glaube ich an Geschichten erzählen und von menschlichen Geschichten lernen. Also muss ich beides sagen.
2 Jahre oder 8 Jahre im gleichen Job?
Unbedingt 8 Jahre. Wieder dieses Thema man selbst sein und langsam man selbst sein dürfen. 8 Jahre, das gelingt mir nur mit Zeit.
Stadt oder Land?
In Kroatien wohnen wir auf dem Land, am Meer und in Berlin bin ich in der Stadt. Da verbringe ich die meiste Zeit, also vielleicht Stadt mit Ausflügen aufs Land.
Okay, wunderbar. Das passt ja hier für Berlin. Wunderbar. Erzähl uns ein bisschen was über die Mutrepublik. Was macht ihr genau?
Sehr gerne. Die Mutrepublik ist mein berufliches Glück, muss ich sagen. Und sie entstand aus dem Kennenlernen mit meinen 2 Mitgründern, Juri und Düsen, Juri Schneller und Düsen Teckerl. Und wir sind durch unsere individuellen Wege immer wieder zu diesem Punkt gekommen, dass wir gesehen haben, wir müssen diese Arbeitswelt verändern, wie sie funktioniert. Wir wissen, dass es wahnsinnig viele Talente und Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen gibt, die immer wieder an unterschiedlichen Hürden scheitern. Sei es im Recruiting, sei es im Durchkommen, sei es an der Bewerbung, sei es, weil sie krumme Lebensläufe haben und einfach nicht durchkommen durch die standardisierten Prozesse. Oder sei es, dass sie durchkommen, in dem Unternehmen sind und die Kultur ihnen einfach nicht ermöglicht, dass sie selbst sind. Das heißt, dieser Fokus hat uns alle auf unterschiedliche Art und Weise umgetrieben Und dadurch sind wir auf die Mutrepublik gekommen und haben extrem viele Interviews und Gespräche geführt mit Leuten mit dieser gelebten Erfahrung, die wir eben auch teilweise teilen, und auf der anderen Seite mit Leuten in Organisationen, und haben versucht herauszufinden, wo wir eigentlich ansetzen müssen. Und das ist eben die Mutrepublik, die sagt, okay, wir müssen ansetzen auf der einen Seite auch am Recruiting, aber auf der anderen Seite an dieser Kultur, an der Art und Weise, wie wir Mitarbeitendenbindung verstehen, wie wir verstehen, wie unser tägliches Miteinander funktioniert. Und deswegen ist die Mutrepublik im Namen auch enthalten, eine riesige Vision für unsere Gesellschaft, vor allem aber für die Arbeitswelt und für die Menschen darin, und dass wir es eben schaffen, Räume zu schaffen auf Augenhöhe, dass man selbst sein kann, durch sein ganzes Selbst bei der Arbeit auch sein volles Potenzial entfalten kann und durch diesen Perspektivenreichtum wiederum extrem viel, viel Wert für die Wirtschaft und für die Gesellschaft bringt. Also es ist für uns einfach ein schöner Kreislauf.
Mich interessiert es total, du hattest ja bei der Frage Talent, Attraction oder Retention, hast du dich ja für Retention entschieden. Was macht ihr konkret beim Thema Retention, dass auch die Menschen bleiben, dass sie da angenommen sind, dass man auch mit dem, mit der Freiheit, wie du sagst, so da sein kann, wo man ist und tatsächlich bleibt?
Ich finde, das ist eine total spannende Frage, weil beides total wichtig ist, natürlich. Und gleichsam komme ich auch aus Kontexten, aus Hintergründen beruflichen, wo man ganz viel immer auf New Talent geguckt hat und die Fluktuation einfach so hingenommen hat, wie sie war. Ist so, na gut, dann sind sie raus, dann heiern wir halt ganz neu, ganz viele neue nach. Und das war so eine Missachtung für mich von menschlichen Bedürfnissen und von den Stimmen, die man aktuell schon im Unternehmen hat. Und deswegen fokussieren wir Retention insbesondere und dabei insbesondere diese Communities und diese Employee Resource Groups, weil wir sagen, was ist das eigentlich für ein tolles Vehikel, um auf der einen Seite die Stimmen der Vielfalt hörbarer zu machen, um Gehör zu verschaffen. Das heißt beispielsweise BIPOC-Communities, Leute mit sozialer Herkunft, die sich zusammentun und sagen, hey Leute, was wir eigentlich brauchen im Unternehmen, wusstet ihr das eigentlich schon? Wir brauchen vielleicht eine besondere Art von Mentoring. Wir brauchen vielleicht eine andere Art und Weise, wie wir Erfolgsgespräche, Promotion-Gespräche führen. Dass man Interessen bündelt, aber auch einen Safe Space schafft, wo man unter Gleichgesinnten ist und sich gegenseitig Netzwerke schafft und sich gegenseitig auch als Mentor oder Mentee zur Verfügung steht. Das heißt, das ist der eine Aspekt dieser ERG- und Community-Gedanken, und der andere ist, dass man das aber auch für das Business ganz greifbar macht, weil du hast hier einen Wissensschatz, den das Unternehmen häufig einfach nicht nutzt, beispielsweise BIPOC-Communities oder neurodivergente Communities, die natürlich genau wissen, was diese Gruppen benötigen. Und wenn du als Unternehmen einen Service oder ein Produkt baust, beispielsweise eine App, dann kannst du durch dieses Wissen natürlich viel, viel breiter gestalten und andere Zielgruppen auch mit im Auge haben. Und diese Schlüsselfunktion von, wir schaffen diese Safe Spaces, wir schaffen die Möglichkeiten, den Stimmen Gehör zu verschaffen, aber wir schaffen es eben auch, dass man für das Business einen Impact schafft, das ist für uns ein Sweet Spot in dieser ganzen Frage der Mitarbeitendenbindung, der Retention, die wir gefunden haben.
Finde ich einen schönen Ansatz. Gefällt mir total gut, die Idee, Communities aufzubauen und gleich gesellt sich gern letztendlich. Ich frage mich, wie weit man das penetriert. Wie weit kann man da reingehen? Ist das System irgendwo limitiert, wenn jeder sozusagen in einer Community ist? Kann man in mehreren Communities sein? Wie schafft man auch dieses Allyship über Communities hinweg?
Absolut. Brillante Frage, weil das ist auch eine Frage, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Wir haben ja auch in der Diversity-Arbeit diesen Begriff der Intersektionalität. Das heißt, es ist total häufig, dass ich bin zum Beispiel eine Frau, ich habe eine Zuwanderungsgeschichte, soziale Herkunft. Das heißt, ich bin schon mal theoretisch für drei Communities zu haben. Und es ist auch total wichtig, dass wir uns da gemeinsam aufstellen. Ich denke da immer an Maya Angelou, die sagt, Equal rights is like the air we breathe. Either we all have it or none of us has it. Und diesen Gedanken finde ich so schön, weil ich auch glaube, dass insbesondere in der Geschichte der Frauenbewegung, in der Geschichte von Community-Arbeit, die viel zu isoliert betrachtet wurde, und dass unsere Kraft entsteht, wenn wir sie bündeln. Das heißt, das zu deinem zweiten Teil der Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in mehreren Communities ist, aber dass die Arbeit auch als Ganzes gesehen wird. Wie schafft man Allyship? Und das, glaube ich, ist das Schöne. wenn man sagt, man vertritt die Interessen von diesen bestimmten Gruppen, dann ist es häufig so, dass der Benefit auch für die anderen Mitarbeitenden total greifbar wird. Ich denke da an mein eigenes Team. Wir haben keine Communities, aber ich habe ein Team, das auch sehr divers ist. Ich habe Leute auf dem neurodivergenten Spektrum mit ADHS im Team. Und dadurch, dass wir uns anders aufgestellt haben in der Art und Weise, wie wir arbeiten, weil sie mir eben gesagt haben, hör zu, wir müssen Prioritäten total klar machen. Wir brauchen Focus Time. Wir brauchen eine andere Art, wie wir unsere Meetingstruktur leben, hatte das auch einen extremen Vorteil auf die anderen Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist eine Magie, die man schafft, wenn man Community-Arbeit ernst meint, dass man eben sieht, okay, was ist für euch hilfreich und könnte das nicht auch für den Rest der Belegschaft hilfreich sein? Und gleichsam dieses Thema Allyship, als Ally kann man ja nur von der Community oder von den Leuten mit der gelebten Erfahrung selbst identifiziert werden. Und das finde ich aber ganz stark, weil durch die Communities auch dieses Interesse daran wächst. Und wir sprechen da auch viel über Executive Sponsoring, wo man eben sagt, ne, eine Führungskraft übernimmt eine Rolle, um mehr Sichtbarkeit zu schaffen, um sich auch ganz bewusst mehr einzubringen und das Thema einfach authentisch und glaubhaft auch nach außen zu tragen. Und dieses Thema Allyship kann auf Führungsebene, aber kann auf allen Ebenen stattfinden. Und das ist es am Ende des Tages. Es ist dieses Miteinander, es ist dieses Veränderung durch Teilhabe, dieses Zusammenbringen. Und deswegen sind wir wieder bei deiner Frage Individualismus oder Gemeinschaft. Das ist mal wieder beides. Ich mache es mir immer leicht heute, ich sage immer beides.
Ich finde das total spannend. Ich frage mich jetzt, wenn ich in diesen Communities bin sozusagen, ist es dann meine Aufgabe als Community und Community-Vertreter, meine Erfolge vielleicht auch sichtbar zu machen und so wie du es jetzt sagst, auch anderen in Unternehmen in meinem Umfeld, die nicht Teil der Community sind, zur Verfügung zu stellen, im Prinzip Erfolge zu teilen und auszuweiten und sich dann als Community auch zu öffnen wieder. Ich glaube, das ist für so eine Community manchmal auch sehr schwer, weil dieses verbindende Element, ja, ich bin in einer bestimmten Rolle und du bist es auch, ja. Das kennen wir ja alle, wir sind im Ausland und würden eigentlich super gerne Spanisch sprechen, aber dann treffen wir doch die beste Freundin aus Deutschland. Ja. Ne? Wie können wir das gestalten oder gibt ihr da Tipps zu?
Absolut. Und ich glaube, das Wichtigste ist bei der Community-Arbeit, insbesondere mit Blick auf diese Diversity-Dimension, dass man primär sagt, hör zu, deine Community ist dein Safe Space. Als allererstes geht es darum, dass du dich wohlfühlst und dass du es hier schaffst, dich auszutauschen und eben genau das dort zu schaffen. Das heißt, darum geht es und für viele Community Members ist das auch das einzige Ziel und das muss man respektieren und das ist auch gut, so wie es ist. Auf der anderen Seite gibt es eben jene, die sagen, okay, wir wollen diese Expertise, dieses Fachwissen, das wir haben, wollen wir auch sichtbarer machen. Wir wollen sichtbarer auftreten, wir wollen die Wertschätzung auch haben und wir wollen den Business Impact haben. Und mit den Leuten kann man dann sehr gut zusammenarbeiten, indem man sagt, wie bauen wir Brücken zwischen eben Community-Strategie, ERG-Strategie und Business Impact? Wie schaffen wir die Vernetzung zum Business viel besser, zu der Art und Weise, wie man Business denkt, sodass beispielsweise die wichtigen Punkte von diesen Diversity Communities in die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, einfließen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache eine neue Kampagne und ich achte natürlich darauf, dass wir POCs haben. Ich achte natürlich darauf, dass wir repräsentativ sind in der Art und Weise, wie wir ansprechen. Das heißt, es ist wieder beides, weil wir müssen Communities als das nehmen, was sie sein wollen. Aber wir müssen auch die Möglichkeit für diese Vernetzung und für den Impact ins Business schaffen. Und ich glaube, das wurde zu häufig oder zu lange noch nicht gemacht und zu lange noch nicht gedacht. Und ich glaube aber, hier ist wieder für beide Seiten eine große Relevanz drin.
Du bist ja selbst auch Führungskraft, du bist Unternehmerin, du leitest ja auch Teams, du bist Vorbild für Menschen. Wie gestaltest du das bei dir im Umfeld?
Das ist eine professionelle und eine private Frage. Ich glaube, für mich liegt wieder diese Mischung in der Authentizität und auch in diesem Konzept von Vulnerability, also Verletzlichkeit zeigen. Das ist insbesondere, wenn ich an LinkedIn jetzt zum Beispiel denke, für mich eine total neue Erfahrung, weil ich vorher nicht viel gepostet habe, aber jetzt an dem Punkt bin, an dem ich glaube, dass meine gelebte Erfahrung in dieser Arbeitswelt etwas ist, das ich mit anderen teilen möchte, damit ich sensibilisiere für bestimmte Themen, für bestimmte Herausforderungen, die vielleicht nicht jede Person, die in der LinkedIn-Blase ist oder die im Arbeitskontext ist, so erfahren kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz von, wie gehe ich damit um? Ich versuche ehrlich und authentisch über meinen Weg zu sein. Wenn ich mich sicher fühle, dann teile ich meine Geschichte, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Leute sehen, dass Lebenswege unterschiedlich sind. Und ich glaube immer noch, dass es total die glückliche Fügung ist, dass ich mit meinem Hintergrund hier gelandet bin, weil, ne, Arbeiterkind, alleinerziehende Mama, Zuwanderungsgeschichte, Frau. Es gab auf jeden Fall Stolpersteine und ich hatte viel Glück und viele Leute, die an mich geglaubt haben, und das will ich auch zurückgeben und diese Geschichte einfach so teilen, wie sie war.
Kannst du dich in Team-Member, die du hast, die so ganz andere Themen vertreten, ganz andere Werte auch haben? Das ist ja auch Vielfalt, ja, selbst bei sich sozusagen, also ich denke bei jedem Hiring sozusagen tatsächlich auch immer wieder dran, wie kann ich was ganz anderes reinbringen?
Ja.
Kannst du dich dann damit identifizieren, weil du hast ja auch ein sehr starkes Ich, was auch sehr unterschiedliche Dimensionen auch bedient und zeigt. Wie kannst du das selbst machen, dass du selbst auch sagst, okay, ich bin trotzdem offen für tatsächlich ganz andere Stories und ganz andere Themen? Ich will jetzt nicht sozusagen das klassische Beispiel nehmen, ne, 58 Jahre alt, meinetwegen Frau hat 3 Kinder großgezogen und war 30 Jahre davon zu Hause.
Ja, total. Und ich glaube, du sprichst ja so ein bisschen auch dieses Thomas-Phänomen an, ne, dass wir immer replizieren.
Aber ich habe es nicht gesagt, ne?
Du hast es nicht gesagt.
Ich habe extra ein anderes Beispiel gewählt.
Ich liebe es auch, dass du davon abgewichen bist. Sagen wir mal, wie umgehe ich für mich das Nicolina-Phänomen? Und ich glaube, für uns, insbesondere als Boutique-Beratung, die sich mit Vielfalt beschäftigt, ist das total wichtig, dass wir nicht immer das Gleiche abbilden. Und deswegen hatten wir am Anfang einfach einen pragmatischen Ansatz und sind an unterschiedliche Netzwerke gegangen. Du hast ja auch unterschiedliche Communities, auch was Recruiting angeht. Du kannst als Unternehmen dich von der Stepstone über ganz viele unterschiedliche Karrieremessen bewegen, um sicherzugehen, okay, ich hole mir hier andere Hintergründe rein. Das ist mir extrem wichtig. Ich merke aber auch, dass es anstrengend, ja, das muss man auch mal sagen. Es ist leichter, wenn jemand auch in London studiert hat, auch Politik studiert hat und meinen Hintergrund hat und vielleicht sogar noch beim gleichen Unternehmen war, weil ich dann weiß, ah, okay, die Person wird es ungefähr so gleich angehen. Das heißt, ich muss nicht viel erklären, es läuft vielleicht leichter. Was verschenke ich, ist wirklich die Kreativität, die Innovation, der Perspektivenreichtum, weil wir ja immer auch ein bisschen das Ähnliche abdecken. So, das heißt, da ist mir Vielfalt wichtig. Das versuchen wir durch unterschiedliche Netzwerke und wirklich so ein bewusstes Nachfragen. Warum holen wir jetzt die Person und da challengen wir uns auch als Team. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was Werte angeht, da bin ich weniger kompromissbereit, sehr, sehr bewusst, weil wir sehr wertegetrieben arbeiten. Das heißt, es gibt bei uns natürlich verschiedene Werte, die wir vertreten, aber politische Werte der Freiheit, der Demokratie, des Miteinanders, da diskutieren wir nicht und da sind wir auch nicht wertetolerant, wenn man sehr starre Meinungen hat.
Ich kann es mir jetzt vorstellen, was du sagst auf die Frage, aber ich bin total gespannt, deswegen stelle ich sie jetzt. Welches Thema ist das Thema, was du ins Rampenlicht stellen möchtest, was noch nicht die Sichtbarkeit hat und wo du sagst, gehört für mich in die erste Reihe?
Das ist absolut das Thema Vielfalt in der Arbeitswelt. Es hat nicht die Sichtbarkeit, die es braucht. Es wird als nice to have behandelt, ein bisschen wie, ah ja, Sustainability, ah, Diversity ist gerade cool, mache ich. Aber diese Kraft des Ich-Selbst-Sein-Dürfens, diese Kraft des Ich habe diese Vielfalt, ich habe diesen Perspektivenreichtum für Innovation, für Kreativität, ist so essentiell und das ist ein absoluter Business-Game-Changer und das wird einfach nicht als solches betrachtet. Und insbesondere in Zeiten der Rezession. Gleichsam sprechen alle von Fachkräftemangel und von Retention-Problemen. Ja, dann schaut euch doch mal eure Leute an. Dann arbeitet mit den Leuten, um die es geht. Deswegen absolut Vielfalt, aber Vielfalt auch im Business-Sense.
Ich bin ja diejenige, die unglaublich für Vielfalt, für Diversity eintritt und dafür steht und habe aber so diesen Impuls in mir drin, tatsächlich zu sagen, ich glaube, es braucht eine Ausgewogenheit.
Absolut.
Und es braucht sozusagen wirklich auch diese Ausgewogenheit zu erkennen. Na, ich mache das auch gerade mit meinen Teenie-Kindern sozusagen. Ich erkenne, wie es in der Gesellschaft ist, wie es in einem Raum mit 30 Menschen ist und wie ich mich da verhalte. Wie viel kann ich von mir da reingeben in dieses System? Wie viel kriege ich von dem System zurück? Und wie viel fühle ich mich gerade sozusagen auch verbunden mit jemandem, der mir vielleicht sehr ähnlich ist und wir haben Spaß und wir lachen, aber die anderen irgendwie 28 Menschen in dem Raum, they don't feel it.
Absolut. Absolut. Und ich bin dir so dankbar für diese Frage, weil für mich und für uns Vielfalt und Teilhabe bedeutet eben auch, dass jemand soziale Herkunft und einen deutschen Hintergrund haben kann. Die ist so vielschichtig. Das heißt, diese Vielfalt, von der wir sprechen, umfasst eigentlich einen sehr, sehr großen Teil der Gesellschaft. Aber man denkt einfach immer an bestimmte Diversity-Merkmale. Aber dieses Konzept oder dieses Prinzip Veränderung durch Teilhabe heißt einfach, dass wir gemeinsam in den Dialog kommen und dass wir die Vielfalt des anderen auch anerkennen. Und wir müssen auch nicht immer Vielfalt oder Diversity sagen. Es geht einfach um deine gelebte Erfahrung. Und die darfst du mitbringen und die kannst du mitbringen. Und wenn wir die gemeinsam teilen, dann können wir einfach besser als Team funktionieren und da können wir auch als Unternehmen stärker werden. Das heißt, Vielfalt ist für mich wirklich sehr breit gedacht und das kann eben auch Uwe von, ja, mein Nachbar ist Uwe, deswegen Uwe ist auch Teil meiner Vielfalt.
Ja, auf jeden Fall. Spannend. Jetzt natürlich noch die klassische Standardfrage. Mhm. Große Konferenz, ganz viele Menschen sind da, Nicolina ist auch eingeladen. Schön. In welcher Rolle bist du eingeladen und wo treffen wir dich, wenn wir jetzt in diesen großen Konferenzraum gucken und nach dir Ausschau halten? In welcher Reihe sitzt du?
Ich bin in welcher Rolle? Häufig bin ich in letzter Zeit auf Panels eingeladen. Das heißt, ich soll meinen Senf zu verschiedenen Themen abgeben. Und ich sitze sonst, wenn ich nicht auf der Bühne bin, häufig in der ersten Reihe tatsächlich, weil ich das so wichtig finde, der Rednerin zu zeigen, ich bin dabei, ich bin präsent, ich höre dich, ich nicke auch immer ganz viel, ich klatsche auch immer ganz viel, um einfach zu zeigen, hey, ich fühle dich und ich unterstütze dich, weil ich weiß, wie es ist, auf der Bühne zu sein oder alleine einfach was machen zu wollen. Deswegen versuche ich immer, Unterstützung zu geben und gehe immer
Standing
so bewusst,
Ovations.
Genau, in die erste Reihe.
Ah, super, total toll. Gibt es noch was dir super wichtig ist, wo du sagst so, ey, ich sitze gerade hier, mir ist es total wichtig, das nochmal mitzugeben?
Ich glaube, mir ist wichtig, mitzugeben oder auch für mich selbst mitzugeben, dass man seine Blasen verlassen muss und dass man nicht immer das repliziert, was man immer wieder hört und was einem auch bekannt ist und ein wohliges Gefühl vermittelt. Ich glaube, Vielfalt heißt eben auch das, dass wir ins Gespräch kommen mit Leuten, die andere Meinungen haben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist in unserer Gesellschaft. Ich glaube, viele Themen sind überintellektualisiert. Ich glaube, wir haben ein Gefühl des Abgehängtseins, des Nicht-Gehört-Werdens in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, am Ende des Tages sind wir alle gar nicht so unterschiedlich, wie es scheint. Und deswegen ist mir einfach wichtig, dass man in diese Gespräche mit Verwandten, mit Bekannten, mit Leuten, mit denen man einfach in den Austausch kommt, dass man da auch mit ganzem Herzen reingeht und nicht von Anfang an Scheuklappen aufmacht, weil wir sind nicht unterschiedlich, wir sind eine Gesellschaft und wir wollen ja am Ende des Tages auch alle das Gleiche, dass unsere Familie gesund ist, dass es uns allen gut geht und dass wir hier ein lebenswertes Land haben. Und deswegen ist dieses Thema Blase verlassen und einfach miteinander und miteinander auf Augenhöhe, das ist mir wichtig und das versuche ich auch selbst und daran scheitere ich auch manchmal, aber das muss man, glaube ich, immer wieder versuchen.
Also Blase verlassen, ich nehme das jetzt mal als kleinen Werbeblock für die erste Reihe. Mhm. Tatsächlich sind all meine ersten Folgen doch schon davon geprägt, sehr viele weibliche Stimmen einfach zu zeigen. Schon mit der Intention, dass im HR gibt es übrigens auch sehr viel Female Power sozusagen und die auch mal zu zeigen und in diesen Podcast zu bringen. Aber ich glaube, es wird Zeit für mich sozusagen auch mit dem Podcast Next Step zu machen, die Blase ein bisschen größer zu machen. Deswegen, wenn ihr jetzt draußen sagt, ich glaube, es gibt unbedingt jemanden, der gehört in die erste Reihe, gerne Männer auch und tatsächlich auch jeden Alters und jeder Religion und mit jedem Background, ja, bin ich einfach super gespannt. Uns geht es darum, irgendwie auch anzugucken, wie können wir HR positiv gestalten, wie kann man gute People Experience gestalten. Heute mit Nicolina und mit dem Thema Vielfalt in der Arbeitswelt. Ich fand's großartig, Nicolina. Mir hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und irgendwie verfliegt die Zeit total schnell.
Total, danke. Es hat mir so eine Freude gemacht und ich bin einfach voll dankbar, dass ich mit dir dieses Gespräch führen durfte.
Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Bis
Dankeschön.
Dann.